von den Rondens würde ich heute noch 150.000 Mark kriegen. Ne? Das weiß er. Haben zu mir nur gesagt, in Kalame, in England bezahlt man vorher. Und dann sage ich, habe mir auf deinen Scheck dreimal draufgelegt, der war nicht gedeckt, ist einmal so. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann nicht die Fahrer bestrafen, die praktisch Geld bringen und zahlen. Das war dann der Bob Wolleck oder auch der Pescarola sind ja bei ihm gefahren. Und dann habe ich in Hockenheim den Aufleger pfänden lassen, weil ich gesagt habe, ich kann auch nicht die Rennauto pfänden, wenn die Fahrer das Sponsorgeld bringen. Ne? War mit Gerichtsvollzieher am Freitag da und hat einen LKW ausräumen müssen. Dann kam ich am Samstag wieder, fährt der LKW wieder rein. Ja, aber Gerichtsvollzieher hast du nicht mehr gekriegt am Samstag, die tun da nichts. Ne? Dann sage ich, was jetzt passiert? Ja, der LKW war auf die Frau, den ist zugelassen.
Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder den Download-Button für diesen Podcast gefunden habt. Mein Gast heute könnte sicherlich noch viele Folgen mit Anekdoten und Begegnungen aus seinem prall gefüllten Leben füllen. Und es ist wirklich ein Jammer, dass ausgerechnet seine Geschichte kein Happy End haben soll. Die Rede ist von Herbert Schnitzer, der nach der Trennung von BMW nun leider seinen Rennstall abwickeln muss. Allerdings wissen wir nicht zuletzt auch aus Erzählungen von Rainer Braun, dass zur Schnitzer-Historie neben größten Triumphen auch immer wieder Tragödien zum Tagesgeschäft gehört haben. Herbert Schnitzer selbst hat mir gesagt, dass er es immer noch nicht so recht fassen kann, dass er nun der letzte Verbliebene der vier Schnitzer bzw. Lammbrüder ist. Wer welche Rolle in der Firma Schnitzer innehatte und einen bunten Querschnitt aus der knapp 60-jährigen Firmengeschichte bekommt ihr in diesem Podcast. Und ich bin wirklich glücklich, dass Herbert Schnitzer mich nochmal in seinem legendären Rennstall in Freilassing empfangen hat. In Räumlichkeiten, die wirklich Rennsportgeschichte atmen und die nebenbei voll mit Pokalen aus aller Welt und vor allem mit alten Rennautos stehen. Wahnsinn und wirklich beeindruckend. So, und jetzt kommt mein heutiger Gast, der übrigens beim Reden seine bayerische Heimat nicht verleugnen kann und es sicher auch nicht will. Hier ist er für euch, Herbert Schnitzer.
Und was hätte ich machen sollen jetzt, wenn BMW nicht will, hat praktisch kein Auto. Ich meine, den M6, die brauchen sie nicht mehr kaufen. Und der M6 könnte jetzt ein Mercedes kaufen, weil das Auto immer überall gut ist. Ne? Mhm. Aber ich werde schlecht einen Mercedes oder Audi kaufen. Ich bin ja der BMW-Mensch, ne? Nicht nur wegen meinen blauen Augen, auch ich war immer der Mechaniker von meinem Bruder und bei uns natürlich durch die Region, wir haben nie Geld gehabt, also sind wir erst in den Bergrennen gefahren, ne? Und Bergrennen, weil das war das Billigste. Und da waren in der Region, waren also Österreich, war ja praktisch Geisberg war da, und da war ja Axamer Litzenmotz damals gegeben, dann hat es ja gegeben, was hat es noch gegeben. Österreich hat noch die Flugplatzrennen wie Aspern oder Innsbruck gegeben, das waren schon heiße Veranstaltungen. Geisberg genauso, da waren ja 100.000 Zuschauer, ähnlich wie Rossfeld. Ne? Und da haben aber seine Konkurrenten immer gesagt, die aus Norddeutschland, ob das der Köpfchen war, ob das der Karl von Wendt war, ob das der Kellner das war, komm du mal zum Nürburgring, dann zeigen wir dir, was lang geht. Was ich unterschätzt habe, dass mein Bruder praktisch vor dem, der hat keine Angst gehabt vor Bäumen, weil man war noch kein Leibwagen bei den Bergrennen. Ne? Da waren die Zuschauer am Strecken angestanden. Ne? Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir da rauffahren, müssen wir mal trainieren. Dann sind wir zum Nürburgring gefahren, bei dem öffentlichen Straßenverkehr. Da sind 3 Tage gefahren, ich bin rechts gesessen. Ich habe noch 2 Tage gleiche Bestellung gekriegt, habe gesagt, okay, musst weiterfahren. Und da war er bei den Ersten dabei, mit Hubert Hane praktisch, die unter 10 Minuten gefahren sind. Ne?
Wahnsinn.
9,58,5 ohne Eurokäfig. Ohne Sicherheitsgurt, mit dem wunderschönen Tunnel Franell überall. Ne? Und natürlich war damals unheimlich in, war ja das Nardi Holzling gerade mit Rosenholz.
Und das hat er auch gehabt.
Wenn du natürlich auch fliegst, dass die
Späne da drin hast. Mit dem 1800 Ti, ne?
Ja, mit dem 1800 Ti und dann der 1800 TSA und dann der 2000 Ti. Und dann muss ich sagen, wenn sie da am Nürburgring, wenn sie da praktisch mal ausgestiegen sind, haben in die Gräben geschaut, da waren Stoßstangen, Scheinwerfer, was da als Dringling ist, Blinker, gigantisch, was da, wenn die Kameraden abgeflogen sind. Ne? Ja, und genauso waren wir da gestanden, der Josef war der erst fuhr der Hubert Hahn, dann kam der Josef und dann kam der Herbert Schulze mit dem Alpha GTM, die 3 sind in der gleichen Runde, die 9,58,5 gefahren. Ja, und dann genauso wie wir den 202 Turbo. Mit dem ist der Krebs als erster Also er ist der zweite Turbo, das heißt, der war eigentlich 1,4, aber ein Turbolader hat, der wurde multipliziert mit 1,4. Und der ist dadurch kräftiger als das Westgate hängen geblieben, da ist der gefahren mit dem 2 Liter 7,58,5.
Mit wie viel Leistung hat er das da geschafft, mit dem hängen gebliebenen
Westgate? Das Westgate ist hängen geblieben, hat er bestimmt 550 PS gehabt. Ne? So wie der Stuck ist er mit unserem, mit dem E21 und der E30 und der E21, mit dem der Erdl deutscher Meister geworden ist. Da muss ich sagen, da ist ja der Röhrl mit dem Turbo da am Nordsing gefahren, gleich mit Pole Position, aber Nordsing durch die Waschbrettpiste damals vom dritten Reihe noch, haben wir schon gewusst, er kann nicht ankommen, weil er ist nämlich hinterher aufhängen gebrochen durch das Rad dann da. Aber der Röhrl ist eingestiegen, wir haben die Sitze nicht verstellen können, dann hat er wieder aussteigen müssen im Training, weil er einen Krampf im Fuß gehabt hat, weil er zu weit vorne gesessen ist, aber das war sensationell. Ne? Und genauso, wo wir da mit dem Turbo waren, sind wir mit Wirtwürfen gefahren in Kailami, da ist gefahren der Erdl und der Ludwig. Und da ist damals sind die BMW Junior gefahren. Da waren dann die Gentleman-Treiber, das war dann erst der Stuck. Wir waren dann dabei. Der Stuck, der Hops, der Redmond wahrscheinlich. Da sind wir in Führung liegen rausgekommen gegen Turboladerschaden. Aber bei 2000 Meter Höhe, ne? Da ist ja der an die Sauger so vorbeigepfiffen. Ne? Aber leider ging der Turbolader kaputt. Ja.
Manchmal kann man es nicht aussuchen, aber Ihr Bruder Josef, der war so das geniale...
Das war der Turbo-Pionier.
Genau, das war so das geniale Technik-Genie. Ne?
Ja, da hat der Josef immer gesagt, der Rosche wird, ich habe den Turbo nicht erfunden, aber der Lach war schon froh, der Rosche, weil der sein Motor, der 1,5 Liter oder dann mit dem Sprit von Wintersol hat er 1500 PS gehabt in Kailami. Das war der Schritt, wo er auch... damals Meister geworden ist.
Also Sie sind eigentlich mit dem Gasfuß aufgewachsen. Ihr Vater hatte eine Fahrschule, ne?
Mein Vater war Kfz-Meister.
Ja.
Und mein Stiefvater genauso, der Herr Lang. Der hat mit meinem Vater vor dem Krieg, mein Vater hat praktisch, wie er von seiner Arbeitsstelle heimfuhr, kam ihm in Holländer entgegen und da war die Straße nicht asphaltiert, sondern Sandstraße. Und den Holländer hat er aus der Kurve dann rausgetragen, hat mein Vater getroffen am linken Fuß. Da war der linke Fuß dann praktisch steif. Mein Vater war ja der Tormann vom TSV Freilassing, war Fußball und alles. Und dann hat der Vater gesagt, ja gut, mit dem Geld von der Versicherung, jetzt mache ich mich selbstständig. Hat sich 1934 selbstständig gemacht. Und dann hat er begonnen mit Opel. Und da war aber, kam das Dritte Reich und das war nichts anderes wie die... das Kraftwerk gebaut und es wird das geheißen, da hinten das ganz große Kraftwerk in Österreich, hat das Dritte Reich damals gebaut, war nichts anderes wie Franchising oder wie Leasing. Da haben die damals LKWs, die ganzen Söhne, die nicht im Krieg waren, haben sie ein LKW gekauft, das war dann hat der Vater umgesetzt von Opel auf Ford, weil Ford dann so also 7,5 Tonnen gehabt hat mit Kipper. Da hat mein Vater damals, ich glaube, 30 LKWs verkauft. Ne? Der Staat damals, das Dritte Reich, hat denen die Leasingrate oder die Miete bezahlt. Ne? Die haben für die Fuhren haben die immer Geld gekriegt. So. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, er macht jetzt Kfz-Werkstatt und parallel hat er Fahrschule gemacht. Und Fahrschule hat er gehabt in Freilassing, in Lauf, in Tippmoning, Teisendorf. Und hat zwei Söhne gehabt, einer war der Josef, hat gesagt, dass der eine soll die Werkstatt machen, der andere soll Fahrlehrer machen. Das wäre wahrscheinlich ich geworden, weiß ich nicht. Und ich habe mit meinem Bruder, das war wirklich, der Josef war ein Genie, muss ich sagen. Er war halt Visionär und eigentlich seiner Zeit voraus. Damals mit dem Turbo. Er wollte immer Formel 1 machen. Hat er schon den Formel 1 gezeichnet, war ein V6. Und zwar haben wir praktisch, aber er hat immer gewusst, Geld haben wir keine, es muss das kostensparend sein. Da hat er praktisch den Zylinderkopf, der war rechts genauso wie links, du hast um 180 Grad drehen können. Das war phänomenal, war das. Ne? Und dann wollte er irgendwann mal gesagt, eigentlich muss ich ja einen Zweitakter machen, da habe ich noch mehr Leistung. Wollte der Formel 1 Zweitakter machen, aber wie gehe ich mit der Bremse geregelt? Ne? Nach dem Krieg haben wir ja praktisch Burgwahrvertretung gehabt und Hannemark, was wir jetzt gehabt haben. Meine Onkel dann, wie mein Vater gestorben ist, ist er leider gestorben, 1945. Und dann haben die Onkel und der Stiefvater den Betrieb weitergemacht mit Burgwart erst. Und dann haben wir gehabt Fiat. Und da war der Josef auf den X1N, war er ganz scharf, weil so genauso wie du mit 1,4 Liter hast du multiplizieren müssen mit 1,4, dass du auf 2 Liter kommst. Und da wollte er mit dem 1000er, der war nur mehr leichter gewesen, der, auch wenn nur 2 Ventile. Ne? Wollte da schon Turbo machen mit dem X1N. Nein, das war ein Verrückter.
und wann hat er entdeckt, dass er so schnell ist oder die Rennerei so für sich entdeckt?
Ja, die Rennerei haben, sagen wir, nur begonnen, weil der Walter Zeller war damals der BMW-Motorrad-Werkstreckenfahrer. Mhm. Aber hinterm Schorsch Meyer, der Schorsch Meyer war der Hero, der hat nicht überholen dürfen, der war immer schneller. Ne? Und der Walter Zeller, der ist da von Hammerau, wenn sie jetzt wieder zurückfahren auf zur Autobahn, fahren sie durch Hammerau durch. Da kommt dann links die Anna-Hütte. Wir müssen nicht langsam fahren. Das war vielleicht schon immer Stahlwerk. Und der Zeller hat damals auch das Patent entwickelt für den Stahl, wenn der glüht, dass der gedreht worden ist, dass der Draht drauf war, ne? Wo sich der Beton festkrallen kann. Ne? Und da war der Zeller damals mit seinem Rennmotorrad zu uns in die Firma gekommen, hat auch Zündkerzen gekauft und dann ist wieder heimgefahren. Ohne Kennzeichen, ohne alles. Ne? Das war verrückt. Und der hat auch damals schon Absteigen trainiert. Ne? Wenn er Hindernis wird, dass er absteigen kann. Ne? Und da hat er auch Isle of Man gewonnen. Ne? Und der war wirklich, der Walter Zeller war schnell. Und der wäre damals beinahe Europameister geworden. Weltmeister hat es nicht gegeben. Waren wir auf der Solitude, haben wir zugeschaut. Da ist vor uns ausgefallen. Haben wir noch erwähnen müssen, weil da war damals schon die 16 in der MV Augusta war da und was war noch. Was er 16 Jahre zurückgegeben hat. Der hat alle Gebühren gehabt, der Walter Zeller. War wirklich ein Phänomen und hat uns auch damals teilweise unterstützt. Der hat einen eigenen Flugplatz gehabt mit kleinen Fliegern und hat für sich selber eine zweimotorige Aero Commander gehabt, schon mit Druckausgleich. Und der hat uns der damals auch vermietet, dann, wenn wir in Pauli gefahren sind oder wenn wir in Mantorp Park in Schweden waren, sind wir mit der Zweimotorigen hingeflogen. Das war schon was. Vom Preis her gut. Ich meine, hinterher hat das, der Berger uns dann auch mal seinen Jetman mal vermietet gehabt und der hat für die Flugstunde 1500 Mark verlangt. Kostet heute 4000 Euro. Ne? So ein Ding, wir waren schon ganz weit vorne damals. Ne?
Sie sind dann, das haben Sie eben schon kurz gesagt, wie Sie am Nürburgring waren oder überhaupt Bergrennen gefahren sind.
Ja.
Und also Sie haben aber früh erkannt, dass Ihr Bruder Josef eher das Renntalent hat und Sie eher die Managementfähigkeiten.
Ich war mit der Mechaniker und da haben wir schauen müssen, dass das Geld herkommt. Ne? Mhm. Das war mein Bruder gar nicht interessiert. Und der Josef hat dann ein wahnsinniges Talent gehabt. Ich bin einmal dann gefahren, 1965, aber nicht mit dem Rennauto, sondern nur das Straßenauto, gegeben und Motor und den ganzen Teile. Da ging mir aber dann das Talent, dass in Eingang sagt, glaube ich, Motor drum, dann hat das Auto aufgestellt und habe den Motor überdreht. Ne? Das ist aber die beiden hinter mir auch gleich stehen geblieben, weil in dem Rauch haben sie gemeint, der eine Motor ist auch kaputt. Ne? Und dann gesagt, das hat keinen Sinn, ich muss mich konzentrieren, dass der Josef Meister werden könnte. Mhm. Und das hat er geschafft mit dem 2010. Ja, da waren wir schon weit vorne. Ja.
Und das Geld war aber immer irgendwie knapp, also Sie haben das mit der Werkstatt finanziert?
Wir haben schon mit dem Preisgeld gerechnet und und ich meine, da sind wir unter Bewerbung von Fix- und Flex-Team gefahren, weil der uns damals das Nenngeld bezahlt. Okay. 150 oder 200 Mark, was damals waren. Ne? Mhm. Aber so war es halt. Ne?
Aber es hat sich dann schnell rumgesprochen, dass Sie auch wahnsinnig gute Motoren bauen können. Ne? So ist das losgegangen eigentlich, mit der, dass andere Rennteams kamen und Motoren
bauen. Das ging so los, dass wir, das erste Rennauto war 18 und BMW 18. Und das war ja Ende 1963 kam die neue Klasse bei BMW, weil Burgwart ging damals ja, der war nicht pleite, aber der hat von dem Bremer Senat kein Geld mehr gekriegt. Der war auch visionär, der Burgwart, der hat nicht nur LKW, sondern PKW gebaut, der hat auch damals die Lloyd gehabt und dann die Hansa und Burgwart hat dann praktisch, Isabella war das schönste Auto und beste Auto, aber war für mich vom Preis her damals schon zu billig, wenn man gesagt hat, dass Isabella Kopie 11.000 Mark kostet. Das hat nicht ganz passt, dann hat einen Kalkulationsfehler gehabt. Dann hat er Formel 2 auch gebaut damals, hat auch mit dem Vierventilmotor, wo der Fritz Hüttner, der war damals ein Versuchsingenieur bei Burgwart, und die haben sie bei uns einmal, die sind irgendwo zum Testing gefahren, haben sie bei uns einmal im Hof eingeparkt, als Zwischenstation. Ne? Und bei Burgwart, Vierventilmotor, da haben sie gewonnen, die Formel 2 in Syrakus, die haben wirklich viel gewonnen, und Sportwagen genauso. Ne? Und ich meine, wenn der wenn der Borgward nicht Hubs gekommen wäre, das war, damals haben wir schon gewusst, dass Mercedes den Standort dann übernimmt, ne? Dann wäre BMW nie so groß geworden, ne? Nie. Weil damals gab es keine Alternative, die Isabella war weg und der Peugeot, den wollten die Leute nicht als Ersatz für Isabella. Und dann hat BMW den 1500er BMW gebracht, 1962 auf die Jahr, 1963 haben wir produziert, war ein schönes Auto, die neue Klasse. Und wir haben 1963 das erste Auto aufgebaut, da war mein Bruder Versuchsingenieur bei BMW, also hat er so das Auto gekauft, das 1800er, und dann, ja, dann sind wir mit dem heimgefahren vom Flugplatz, wo wir Flugplatz sind, da war zugleich auch Formel 3 haben wir auch gehabt, dann ein Lola Formel 3, aber der war so schwer zum Fahren. Und dann sind wir praktisch, ich bin heimgefahren von den Flugplatz hin, ich glaube es war in Trier. Und dann fahre ich im Regen, in der Dämmerung, fahre ich im Berglauf und habe schon gesehen, dass da oben eine Linkskurve ist, für den war es eine Rechtskurve, dass das nie gehen kann. Da ist eine Metzgerstochter aus Brünn mit 356er Porsche aus der Kurve rausgeflogen. Ne? Und ich habe nur gemerkt, das geht nicht mehr. Habe den linken Fuß hochgekommen, dann kam das linke Vorderrad rein und habe mir den Fuß zwischen Gaspedal und Bremspedal eingeklemmt. Aber habe da schon wieder rausgekriegt. Ne? So, und als der Formel 3 ist auf den 1800 hinten drauf. Mit dem 1800 sind wir gewonnen im Flugplatz, ich weiß nicht, was waren, ich glaube, das vierte waren oder was. Ne? Und zu der Zeit ist er praktisch, der Nährpasch ist halt auch mit. Der Nährpasch hat zwei Vorverdrehungen gehabt, das hat Bergrennen mit Borgward begonnen, ist dann weitergefahren mit dem Volvo P54, das war auch ein tolles Auto. Ne? So, und nachdem er den Unfall gehabt hat, hat uns die Versicherung gut abgefunden, haben wir praktisch einen neuen 1800er gekriegt und den Formel 3 war damals keiner lieferbar, einen Cooper holt man nicht und Lola hat zu lange Lieferzeit und mit dem Geld wollen wir dann bauen. So, wir wollten bauen, wir haben 150.000 Mark gehabt und wollten eigentlich bauen für 300 vielleicht. Ne? Und mein Bruder hat dann 1966, wie er Meister geworden ist, also das hört dann zum Rennfahren auf und wir bauen uns einen Betrieb aus. Und dann kamen die ganzen Spezialisten, Kellerners und so weiter, ja, wenn du nicht mehr fährst, dann wollen wir so einen Motor haben, wie du kannst. Ne? So. Und dann haben wir natürlich, so, dann haben wir gebaut, jung und dumm waren wir auch noch, haben wir gesagt, okay, ein Grundstück haben wir schon gehabt, aber da dürfen wir dann doch nicht hinbauen, weil hat uns die Gasolin damals, eigentlich die Leuna und Gasolin hat gesagt, wenn sie bauen, dann müssen wir uns bauen und wir wollten damals eine ringfreie Tankstelle bauen, weil das damals ging, hätten wir Geld gekriegt, jetzt haben wir wieder kein Geld gekriegt. Ne? Und dann hat der AID gesagt, also müssen wir da hinbauen, wo mein Vater begonnen hat, müssen wir die Grube auffüllen. Was kostet die Grube auffüllen? Die kostet 100.000 Mark. Dann hat aber gesagt, der braucht aber dann eine wasserdichte Wanne. Die kostet nur mehr 100.000. Jetzt haben wir nicht mehr gebaut für 200 Fuß, jetzt haben wir dann gebaut plötzlich für 600 oder 650. Und der Josef dann gleich, wenn wir einen Keller machen wir einen Motor an. Und die wird dann gleich gekochelt, dass das alles clean ist. Nein, das war ein Zirkus. Und Prüfstände waren einfach, nein. Abenteuerlich, ne? Und natürlich, und dann war, eigentlich wollten wir den BMW-Motor nachbauen, den Formel 2-Motor. Mit dem damals der Hubert Hahn gefahren ist, dann der Dieter Quester, der Joe Siffert und der Gerhard Mitter. Und der Gerhard Mitter ist damals am Nürburgring natürlich verunglückt und hat der Hahn immer einen Stecker gezogen. Von den Formel 2 Aktivitäten.
Genau.
Das Chassis hat damals Pionier gemacht.
Kann man das Untergrundteam, ne?
Ja, und dann haben wir zum Herrn Bönsch gesagt, ob wir den Motor nachbauen dürften. Ne? Sagt er, nein, das geht nicht, macht er nicht. Ne? Also hat mein Bruder den 4-Ventil Motor selbst gezeichnet, ne? Und die Modelle machen lassen. Und damals war vom Reglement her erlaubt, dass du mit dem 4-Ventil Motor, wenn er homologiert ist, kannst du Tourenwagen fahren, kannst du Rallye fahren, kannst du Formel 2 fahren, kannst du Sportwagen fahren. Ne? Und hinterher kam dann irgendwann der Turbo. Ne? Und ja, dann haben wir aber 100 Köpfe machen müssen, in Reihe und Glied.
Als kleiner Betrieb?
Als kleiner Betrieb, das war das letzte Mal am Abgrund. Und da sind wir ja, kamen die vier. Und dann hat praktisch der Schönbeck den Nährpasch und den Brangard von Ford abgezogen. Nach München.
Ja.
Und der Nährpasch hat als erstes den Formel 2 Motor wieder aufgelegt von Roche. Ne? Jetzt waren wir mit dem Konkurrenz und jemand, der hat die Motoren teilweise verliehen, wir mussten sie verkaufen. Dann haben die wieder nicht bezahlt oder wir haben Tag und Nacht gearbeitet, hast du ja keine Rechnung geschrieben. Und ich damals habe ich gesagt, die Motoren haben Charakter, wenn sie bezahlt sind, dann halten die. Und wenn sie nicht bezahlt sind, dann gehen sie kaputt. Und das war, nein, das war natürlich. Das war, da haben wir wieder vor den Abgrund gestanden.
Also sie haben 100 Motoren tatsächlich in Vorleistung erstmal bauen müssen.
Köpfe. Und dann hat der Nährblasch mit den 4 Leuten zu uns gegangen und die sind ganz schwindelig geworden von lauter Zellen. Und er hat dann nur 20 gehabt, die Münchner, oder 25. Mhm. Also mit denen nach München, da wollte gar keine Köpfe mehr sehen. Da haben sie was zu essen trinken gekriegt, da hat es gepasst. Ne? Ich meine, der Nährblasch war schon, er war eigentlich immer, war ein guter Chef, aber war schon fair zu uns, aber ich meine, das war einer von den 20 Chefs, ne? Ja. Aber super war eigentlich, muss ich sagen, das ging ja damals los. Wir hatten der Trübsbach, das war ein Rallye-Mensch, dann der Herrle war auch ein Rallye-Mensch, dann war es ja abenteuerlich, dann war es der Klankenmeier, dann war es ja der Roche war immer mit dabei, der Roche hat auch immer die Hand über uns ein bisschen gehalten gehabt, ne? Und der Flo war dann ein wilder Hund, ist auch klar, der Flo war gut. Der hat auch uns auch viel ermöglicht, der Flo. Und da wäre es erst nicht passiert, was jetzt aber mit dem Maipart war. Ne? Mhm. Aber ist einmal so. Alles hat seine guten Seiten. Jetzt komme ich vielleicht mehr zur Ruhe, bis wir mit dem Juni das aufgelöst haben. Schauen wir dann mal, wie das weitergeht. Ne? Mhm. Aber es ist ein schwieriges Jahr, ist auch klar. Und ich meine, der Gerhard Berger tut sich sicherlich verdammt schwer, weil ich meine, die guten Sponsoren sind ja auch raus. Ne? Ich weiß nicht, wenn man überhaupt noch einen Seriensponsor hat. Ich meine, die Sponsoren früher, Warsteiner war natürlich ein super Sponsor. Den hat aber auch der Flo, muss man sagen, unheimlich hofiert. Oder die Frau Kramer damals, da haben wir teilweise in Warstein haben wir Festivitäten gehabt. Und das ist alles ein bisschen abgeflaut. Inzwischen hat es zwar wieder 4 so Sponsorvermittler gegeben, aber die haben nicht mehr viel auf die Füße gebracht. Und dann genauso die Ölhersteller. Ich meine, wenn ein Hersteller, BMW hat zum Schluss halt dann noch Shell gehabt, aber normal hat BMW immer traditionsmäßig Castrol gehabt, weil ich meine, Castrol hat wirklich, das B353 war das Überöl, muss man sagen, was halt der Formel 2 genauso gehabt hat wie der Formel 1 und das hat schon, und jetzt haben sie halt Shell, aber wenn es ein Sponsor, der ist ja froh, wenn er aussteigen kann. Und das war früher viel einfacher, so, du brauchst das und das. Und dann hat er gesagt, schauen wir, machen wir. Ne? Das geht halt jetzt nicht mehr.
Glauben Sie, das klingt ja immer so durch und das ist ja auch insgesamt so, also bestätigt mir auch jeder meiner Gäste, dass das früher viel menschlicher war. Und natürlich. Das ist ja gerade so Ihr Spezialthema bei Schnitzer, sagt jeder Mensch, das war eine Familie. Ja. Glauben Sie, das merken die Fans auch, dass das alles kälter natürlich geworden ist im internen
Umgang? Natürlich, sehen so die Fans reagieren ja schon teilweise. Ne? Mhm. Weil ich meine, das... Früher war es halt einfach, hast du deine eigene Hospitalität gehabt, was ich meine, zum Schluss, wenn die Hersteller, die haben ja diese, oder die Sponsoren, diese Fresstempel dann, was ich sagen, das haben die zu Hause auch nicht. Ich meine, zum Essen, was sie da vielleicht nur noch ein Schnitzel fertig, ne? Aber es war ja da das Gourmet-Restaurant, Vorspeise, Nachspeise, Kuchen, das ist ja gar nicht notwendig. Haben sie gesehen, wie die Post da auch so ein Riesengebäude hingestellt hat, Hockenheim oder Nürburgring. Aber das ist halt, das war immer so wie die mittigen Zeiten. Es geht hoch und dann geht es wieder runter. Dann geht es wieder hoch und dann geht es wieder runter. Ich habe das so oft mitgemacht. Die ganzen,
was war die schönste Zeit für Sie im Rennsport nach über 50 Jahren?
Die schönste Zeit war sicherlich die M33-Zeit, weil das wirklich der erfolgreichste Turnwagen der Welt war. Mhm. Wir sind mit dem und die Kombination Schnitzer, Ravaglia und der Charlie hat sich mit dem Ravaglia blind verstanden. Der Roberto war nicht der, den man pusht hat. Der Roberto hat sein Auto so eingestellt, dass er im Rennen gut war. Pole Position war ihm egal, der ist schon nach vorne gekommen. Aber der Roberto, ein ganz cooler, und da hat sich auch mit dem Berger unheimlich gut verstanden. Der Gerhard war bei uns auch lang. Ne? Und da muss ich schon sagen, ich meine, und was der Dr. Theisen hat uns auch viel gegeben, BMW hat uns überhaupt viel gegeben, aber auch viel zurückgegeben, muss ich sagen. Ne? Ich meine, wenn allein der Le Mans-Sieg, das hat damals Dr. Theisen mit Gerhard Berger gemacht, hat gesagt, okay, wenn, dann muss das der Schnitzer machen. Und da war dann Dr. Ziebert auch dabei. Und da muss ich sagen, wir waren am Sonntagmittag in Le Mans, erster und zweiter. Und dann ist dem Cecchiretto eine Schraube von der Rückzugfeder gebrochen. Dann ging der Schieber auf Vollast, Gott sei Dank langsam Kurve, hat aber die Kurve, hat er die Wand touchiert, konnte nicht mehr weiterfahren. Aber dann wurde der zweite Erste, wenn man den Winkel hat, und der Dalmas und Martini. Aber das war schon das härteste mit den meisten Herstellern Le Mans, was jemals gegeben hat, 1999.
Ja.
Ob das der Panos war, ob das der Nissan war, ob das der Toyota war, ob das Mercedes war, ob das, die waren ja alle da. Weil sie hat doch damals die Abflüge gemacht.
Man musste die Autos zurückziehen, weil das nach hinten sich überschlagen hat. Ne? Der
Wahnsinn. CLK. Und dann muss ich sagen, das, wenn du in Le Mans bist und dann auch noch gewinnen darfst und dann, wenn das Rennen vorbei ist, wenn den ganzen Zuschauer dann Start und Ziel gerade ist, bummvoll mit Menschen, die sowas ergreifen, das ist schon gigantisch. Ne? Und ich bin froh, dass ich es erleben durfte. Ja, und das Le Mans, da war der Dr. Theisen perfekt und der Gerhard war auch perfekt. Und da muss ich sagen, die haben uns das ermöglicht. Vorher haben sie gemacht mit dem Raffanelli, das Jahr vorher mit dem, hat auch der Williams das Auto gebaut. Unsere Leute haben das Auto bei Williams in Grove zusammengebaut. Ne?
Da würde ich jetzt auch gerne nochmal tatsächlich so ein bisschen den Weg zu Le Mans fangen. Also machen wir damit, wir müssen es nicht chronologisch machen, aber Mario Theisen ist 98 zu BMW gekommen als Motorsportchef. Gerhard Berger war ja schon da, sie hat natürlich eh eine enge Verbindung zu BMW. Und sie hatten dann die Aufgabe, das Auto zu bauen, aber ja. BMW stand ja durch die Formel 1 in Verbindung mit Williams. Und die haben darauf bestanden, dass sie das Auto in England bauen. Ne? Da sind wahrscheinlich auch zwei Kulturen aufeinander geprallt, oder?
Genau, und das war natürlich nicht so einfach. Und ich meine, da hat ja in Grove oder praktisch der Roche genauso wie der Dr. Theisen ein Büro gehabt und auch der Controller hat auch ein Büro gehabt. Und der Controller natürlich, Controlling ist heutzutage ganz wichtig, aber der Controller hat sicherlich den Fehler gemacht, dass der 14 Tage vor Le Mans hat er die Leute gekündigt. Ne? Dann haben die Fotobänder aufgenommen, fucking German Luftangriffe auf London, und dann haben die das Lager zugesperrt. Das war, da haben unsere Leute eigentlich schon, da haben sie schwer gehabt. Und damals war der Flughafen München noch ganz neu, da war nur der Einser-Terminal, das war ja, der war ja verwaist, muss ich sagen, wenn die von London zurückgekommen sind, haben sie erst mal die Autos holen müssen. Nein, das war schon ein Abenteuer, das Grof. Und das war aber auch, und ich meine, da muss ich sagen, der Karl Fehl war zwar nicht bei allen beliebt, aber Karl Fehl war wirklich auch ein Macher.
Der Karl-Heinz Karl Fehl.
Wenn sie sich heute überlegen, dass man sagt, ich meine, die Marketing-Leute, die es verbrochen haben, der Hand, dass man den M3 dann M4 nennt, versteht kein Mensch auf der Welt. Ne? So viel Marketing kann ich gar nicht studieren, dass das funktioniert. Ne? Ist ja Gott, leider Gottes so. Ne?
Ja.
Mit dem Kaffee habe ich bestimmt, und mit dem Roche genauso, mit dem Kaffee bestimmt eine Woche, drei, vier Mal telefoniert, aber um 7 Uhr früh, nachher hat er keine Zeit mehr gehabt. Ne?
Mhm.
War also ein Macher, der Kaffee war wirklich ein Macher. Und genauso der Roche, den Roche haben wir uns dann getroffen in Traunstein, weil er hat ja Ferienhaus in Gstaad am Chiemsee.
Mhm.
Und wenn er Wochenende mit der Frau am Chiemsee war, dann hat er uns angerufen, wir sind da raufgekommen, ich muss jetzt in den Grünbach gehen, muss einkaufen. Und dann sind wir dann zum Wochenendbrot gegangen, auf Weißbrot und auf ein paar Weißwürst. Und der Roche hat da so ein frisch gebackenes Brot gehabt. Das war gigantisch mit dem Roche. Aber er ist viel zu spät heimgekommen, ist auch klar. Da hätte Mittag daheim sein sollen, müssen nicht mehr. Aber 5 Uhr hat er dann auf der Sowjetwetter gezeichnet, was wir so und so machen müssen. Und dann, das war schon. Und wir praktisch, wenn wir dann die DTM, wo der Roche doch den 16er Boot einbauen wollte, und da hat er sie und ich ja nicht mitgespielt. Und dann sind sie aus der DTM rausgegangen, mussten wir nach England gehen. Ne? Und genauso in Le Mans war es gleich. Und dann haben die gesagt, Le Mans, da waren wir kaputt nach den 30 Stunden. Dann haben sie gesagt, jetzt müsst ihr alles zusammenbauen und dann geht es morgen nach Amerika. Zu eurem Essen. Das war, ja, Amerika war auch schön, muss ich sagen. Wird Amerika gut gefahren. Aber in Amerika waren natürlich vom System her, die sind nicht die Strecken so gefahren, sondern immer rauf, runter, rechts, links, 7000 Kilometer zum nächsten Rennen. Da mussten wir zwei Fahrer haben. Einen LKW haben wir rübergeschickt und auflegen und den anderen haben wir drüben angemietet. Das waren abenteuerliche Sachen. Aber es ist halt immer so. Auch vorbei, ne?
Um nochmal zurück auf dieses Le Mans-Thema zu kommen, wie war denn die Zusammenarbeit mit Frank Williams zum Beispiel? Also das erste Aufeinandertreffen. Und Patrick Head, das waren ja die Verantwortlichen damals.
Na, wer war da der Verantwortliche? Der Ingenieur, der war okay. Williams hat man ganz wenig gesehen, ne?
Okay.
Aber wie der Kassen, der Chef Hemfrey, der drüber geschaut hat und der Techniker war von dem Auto, der war gut, ja. Ja, das England war, wir haben ja praktisch in England Mit dem Ausbau mussten wir nach England gehen, die BTCC, britische Turnermeisterschaft. Mhm. Und hat aber der Ding gesagt, damals der Tom Purvis, das war damals der England-Chef, der hat gesagt, und da gab es irgendein Ding, er hat ein gutes Team gehabt, der wurde Meister, bloß den haben sie dann wieder von Holland wieder heimgefahren ist, haben sie den an der Grenze geschnappt, weil der hat in die Brüsseler Flaschen Kokain oder Heroin drin gehabt. Dann haben sie den gleich mal weg und eingesperrt. Ne? Und dann hat der Tom Pöbel gesagt, wenn ihr nicht gewinnt, dann könnt ihr gleich wieder nach Deutschland zurückgehen. Da haben wir aber gewonnen, Gott sei Dank. Das war gut, wenn Winterrock und ja, das war toll. England war auch toll, ja. Und so ging halt das immer wieder. Ich meine, ein großes Auto, ein schwaches Auto, ein stärkeres Auto. Und das war natürlich unser. Das Letzte, was wir heute vollbracht haben, was sagen, war vielleicht, dass wir da die Tempo haben. Das war nach dem Wiedereinstieg. Nach den ganzen EDC, WDC. Und dann haben wir praktisch. Jetzt geht die DTM wieder los. Und da hat der DTR versucht, dass der Dr. Tyson in die DTM zurückgeht. Und dann müssten wir noch als PowerPoint-Präsentation machen, ob wir fähig sind, DTM. Aber da hat der Dr. Tyson viel geholfen. Und der hat aber den Marquardt hergebracht, ne, als seinen Nachfolger. Und dann muss ich sagen, und Marquardt wollte unbedingt, dass sein Freund der Reinhold gewinnt mit dem Tomczyk. Ne? Mit dem Martin Tomczyk. Aber dann war ich schon froh, dass wir mit Bruno Springer gewonnen haben. Da waren wir sehr froh. Ne? Wir haben alles gewonnen dann 2012. Teammeisterschaft, die schnellsten Boxenstunden. Wir haben Boxenstunden-Training gemacht zu Hause. Und die Leute waren vorne im Fitnesscenter. Wir haben die Mercedes in der Box geholt. Bei den ersten zwei Rennen haben wir schon mal gemerkt, dass da noch was geht. Ne? Das war gigantisch. Wie die Jungs da waren, wirklich. Unsere Truppe war wirklich. Und das ist eine bayerische, gemütliche Truppe. Und die haben schon gewusst, um was geht. Das sind natürlich in der Regel einheimische Leute, die da entweder noch bei den Eltern gewohnt haben oder sich da Haus gebaut haben. Das sind halt Urbayern. Und ich muss sagen, die Reisen, wenn Auswärtige gekommen sind, die waren dann einmal wieder weg. Die Einheimischen sind noch geblieben. Ne? Mhm. Es sind auch viele Leute da, die sogar bei uns schon gelernt haben, die ich eingestellt habe damals. Die haben Motorraum auch geschaut. Wir haben damals im Motorraum in der Formel 2 mit 3 Schichten gearbeitet. Ne? Und das hat damals, der LaRus hätte eigentlich Meister werden sollen. Und der hat auch damals 11 hergebracht. Ne? Und gewonnen hat war dann der Lafitte mit Ambrosium H7 mit dem vom Dejanek, der hat den Martini gekauft und der Lafitte war zuverlässig, hat gepunktet und die anderen, war es der ausgefallen. Da haben wir im Motorraum in 3 Schichten gearbeitet. Ne?
Wahnsinn.
Von den Rondens würde ich heute noch 150.000 Mark kriegen. Ne?
Weiß er das?
Das weiß er, haben zu mir nur gesagt, dann, in Kalame, in der Hürtirensch gewesen, sagt er, in England bezahlt man vorher. Und dann sage ich, habe mir auf deinen Scheck dreimal draufgelegt, der war nicht gedeckt, ist einmal so. Ne? Und der Rabe hat er praktisch Project On, Project 2, Project 4 gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann ja nicht die Fahrer bestrafen, die praktisch Geld bringen und zahlen. Das war dann der Bob Wolek oder auch der Pescarola sind bei ihm gefahren. Und dann sagt er zu mir, ja, in England bezahlt man vorher. Ne? Und dann habe ich in Hockenheim den Aufleger finden lassen, weil ich gesagt habe, ich kann doch nicht die Renato finden, wenn die Fahrer das Sponsorgeld bringen. Ne? War mit Gerichtsvollzieher am Freitag da und hat ein LKW ausräumen müssen. Dann gehe ich am Samstag für die LKW wieder rein. Ja, mit Gerichtsvollzieher hast du nicht mehr gekriegt am Samstag, die tun da nichts. Ne? Dann sage ich, was jetzt passiert? Ja, der LKW war auf die Frau, den ist zugelassen, nicht auf Projekt so und so. Der Ronald war gut an mich hineingemacht und er ist da Radar und was der erst geleistet hat. Natürlich hat er den Didi Meier auf den Tisch gezogen damals. Und der Ron Dennis war auch der den Frank Williams den Tag weggenommen hat. Ne? Das waren schon so Raben da drüben.
Ne? haben Sie den Bernie Ecclestone, wie haben Sie den mal erlebt?
Den habe ich immer gut erlebt, aber jetzt ist er rein auf der Karte geschickt. Mit seinen Karikaturen. Und wenn ich von dem ein Ticket wollte, habe ich auch gekriegt vom Lenz. Ne? Mhm. Der Bernie war schon okay.
War Formel 1 echt für Sie mal ein Thema? Ich meine, nach dem Formel 2-Projekt?
Ja, für meinen Bruder war es ein Thema, für mich nie. Ne? Weil wir sind eine andere Liga. Aber mein Bruder war total verrückt, der hätte nur Halle gebraucht, mit einem Tor, wo Material raus reinkommt, vielleicht LKW, aber und wo Essen reinkriegt. Das war ein Workaholiker, mein Bruder, war ein Wahnsinn. Der hat einen Tag danach gezeigt, hat die ganzen Formen selbst gesehen, auf dem Formel 2. Die Formen haben damals gekostet, das weiß ich schon noch, 19. 1972 haben wir bei dem Herrn Schmidt Modellbauer, war der in Friedrichshafen, der hat damals 65.000 Mark gekostet, war dann viel Geld, ne? Mhm. Holzformen, die haben wir jetzt so den gegeben, der den Formel 2 weitermacht. Der will mit dem Zeug nichts mehr zu tun, mein Sohn auch nicht. Und der soll das machen, kann auch nachgießen, wenn er will. Schauen wir mal, ne? Weil jetzt kommen da so viele, sie haben viele Anfragen, ne? Mhm. Bloß wenn sie dann nicht liefern können oder wenn sie sagen, zwei Mal ein Drittel an, dann brauchen sie schon gleich gar nicht mehr. Ist er mit dem, mein Sohn wollte dann unbedingt noch, schade, dass er nicht da ist, aber mein Sohn wollte unbedingt noch Replikas bauen, ne? Mhm. Den 202 Turbo Replika oder den Ertl war der erste deutsche Meister mit Hans-Kampf mit Sachs und Sachs. Der Ertl hätte den Sachs so weit gebracht, dass dem Josef den Motor gesponsert hätten, vom Lesmutter. Okay. Der war schon weit gefahren, der Ertl damals. Der war bei Sachs gut drin. Und leider ist er auch mit dem Flieger runtergefallen. Ne? Der Harald, ja.
1978 war das.
Ja.
Als er Meister geworden ist.
1978 ist er Meister geworden. Und dann hat er aber bei der Josef auch verunglückt, ist 1978. Dann hat er gewechselt zum Zeitspiel. Hat er nicht mehr so viel Vertrauen gehabt anscheinend. Ne? Und dann muss ich sagen, der Zeigspiel hat ja unseren Flachmann nachgebaut damals. Die haben alle gedacht, wir haben die Karosserie tiefer gesetzt, ne? Mhm. Oder abgeschnitten. Und da haben wir den Flachmann gebaut, da waren wir praktisch ewig im Windkanal bei der TU Stuttgart. Die haben beim Anschluss von Mercedes, da haben wir so ein 1:5 Hotel gehabt. Ne? Dann haben wir Windkanalversuche gemacht. Super Aerodynamik haben wir gehabt. Haben wir es auch mit dem Auto in die Kurve nicht rumgekommen, weil er so untersteuert hat. Nein. Und den Flachmann hat der Zeugspiel da mit dem Capri nachgebaut. Ne? Und da hat der Erdlein gefahren und wird nur von der Ludwig wahrscheinlich. Die werden zum Flachmann gefahren.
Klaus Ludwig, den haben Sie ja auch.
Und den habe ich die Karriere gerettet.
Ja, ohne Witz. Jetzt erzählen Sie mal, wie das gekommen ist.
Wie es gekommen ist, ja, der Klaus Ludwig, ja, wir haben immer, auch bei Marienplatz hast du immer getroffen, hast du kleine Hospitalie gehabt und der Klaus Ludwig ist noch damals beim Willighausen Formel 2 Rennen hochgefahren. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Da war der Klaus Ludwig am Boden, hat er keinen Job mehr gehabt. Ne? Und dann ist er praktisch, da hat er zu mir gesagt, ob er mal den Turbo fahren darf. Ne? Dann habe ich gesagt, der muss da was zahlen. Dann sagt er, ich muss mir 5.000 Euro geben. 5.000 Mark. Dann ist er gefahren mit dem in Zolder und hat gleich mal gewonnen. Es war noch kein Meisterschaftslauf. Dann hat er gesagt, ob er mit dem auch noch fahren kann am Nürburgring Meisterschaftslauf. Dann ist er am Nürburgring gefahren, der kleine Kursmanni, und hat er gewonnen. Und dann hat der Krämer verpflichtet mit dem 935. Okay. Also ich bin in seiner Karriere Förderer gewesen. Ne? Mhm. Und dann hat er mit dem Krämer Porsche gegen die Los Porsche, war er gut. Ich meine, und der Stammel ist bei uns damals noch den Toyota gefahren, den Celica. Mein Bruder hat unheimlich Kontakt gehabt zum Uwe Andersen.
Ja, okay.
Und der hat damals gesagt, er soll Rallye-Motor machen für ihn. Ne? Dann haben wir Rallye-Motor gemacht und der Hünschler war damals Toyota Pressechef und der hat gesagt, sie wollen auch DTM fahren. Aber in der großen Division, nicht in der kleinen. In der kleinen haben wir unseren 2-2 Turbo gehabt. Ne? Und er wollte aber eine große Division. Und da hat er wirklich viel gemacht, der Josef. Das war von der Aerodynamik super Auto, der Toyota Celica. Bloß mein Bruder war, also, der hat noch eine Gewichtsverteilung, das Getriebe nach hinten setzt. Also war die Getriebewelle immer länger. Und da hat er einen guten Bekannten gehabt, der in der Metallurgie Doktorarbeit geschrieben hat. Und da hat er immer wieder gesagt, was machen wir. Und mein Bruder hat gesagt, okay, das Getriebe hängt der Stahl auf. Da habe ich gesagt, nimm doch so Gummimetall. Nein, das ist so besser. Dann hat aber der so vibriert, dass die Getriebewelle immer gebrochen ist. Ne? Also Mensch, hör doch mit dem Blödsinn auf, tu das Getriebe vorne hin, die paar Kilo hin oder her. Nein, da sagt, du musst ja das Problem an der Wurzel packen. Sag ich, wenn wir die anderen die ganze Rennstrecke über versauen, sag ich, du musst die Ölschleim musst du mit ihrer Küche machen, nicht mit einer Schlauchbahn. Nein, das kriegen wir schon irgendwo hin. Da ist dem Stammel, ist das Westgate hängen geblieben mit dem Celica, der Kopf war sensationell, das war ein Yamaha-Kopf. Und der hat auch Ladedruck dran ohne Ende gehabt. Der hat den Schurt, der auf der Graben mit Max Moritz in Hockenheim überholt. Der Schurt hat nicht wo er steht, weil es Whisky hängen geblieben ist. Der ging gigantisch. Ja. Das war so ein Abenteuer auf 2 Jahre. Zuerst war es der blaue, der hat dann der rote mit Stammel. Zuerst ist der Erdl gefahren, aber der Erdl hat damals immer Erdl hat das Problem gehabt, auch mit unserem 2-2 Turbo, dass er doch damals Heske gekauft hat, der Erdl. Mhm. Und hat immer praktisch war im Kopf nicht frei, weil er wieder die nächste Rate zahlen müssen für das Personal. Und dann ist der Albrecht Griff gefahren und der Peter Hennige, da haben wir schon ein paar Mal gewonnen mit dem Auto Kassel-Calden und Mainz-Finden. Auto war sensationell. Ne? Einfach, es hat nicht viel gekostet, aber wir haben es ja gehabt, die Autos. Und da hat der Nerdlers, weil der Nerdlers-Stand da war, da hat dann gleich mal den E21 gebaut für die BMW Union. Und wir haben den mit dem Turbo natürlich immer verärgert, ne?
Nicht zu so knapp. Ihr Bruder hat auch mal...
Zum Jochen gesagt, zum Nerdlers habe ich gesagt, Jochen, gib uns so ein 21-Teile-Kit, kannst du kaufen, so kaufen tun nicht. Wir machen was Sensationelles. Was macht der denn? Sag ich, das sage ich dir nicht. Wir haben auch schon Testfahrten gemacht bei dem 1,4 Liter erzählt, dass das Ding verdammt gut geht. Ne? Nein, dann hat er schon gesagt, dann hat er uns danach einmal gegeben, das Rolling-Scheiße vom Winkelhock, die Nummer 13, und hat uns noch Karosserie gegeben. Dann konnten wir für den Erdl zwei, drei Autos aufbauen. Ne? Das war sensationell damals.
Dann sind Sie gleich Meister geworden.
Und gleich Meister geworden. Das hat aber Josef nicht mehr erlebt. Ne? Das muss ich sagen, ich weiß, ja. Der Brand hat auch viel geholfen. Und der Erdl hat geschaut, dass er punkten kann. Das hat er gut gemacht, der Harald. Ja. Und gleich Meister wie 2012, das war der Schock damals. Gott sei Dank haben wir das Buch noch gemacht, 2012. Hat genau gepasst. Ne?
Als Ihr Bruder damals verunglückt ist, gab es da so die Überlegung, ja, irgendwie aufzuhören, weil er so das technische Gehirn der Firma war? Oder?
Es war eigentlich so, der Josef wollte eigentlich, hat einen Termin gehabt beim Uwe Andersen in Brüssel. Und da war Fluglotsenstreik. Es ging der Flieger nicht. Na, dazu fahre ich du mit mir mit, sag ich, du kannst doch nicht schon am Mittag mit dir nach Brüssel fahren. Nimm halt den Mann damit, dann hat er seinen Assistenten mitgenommen, den Derberg. Und der Josef, er war noch bei Bewusstsein, ne? Und er hat mir gesagt, wie es gegangen ist, also du musst sofort schauen, wo das Auto steht. Dann muss man ganz hinten, bei 635er, ganz hinten am Stoßstangenende erwischt haben. Sagt er, weil ich habe gedacht, ich komme vorbei, ich bin links raus auf dem Grünstreifen. Und dann hat er noch versucht, aber auf der Autobahn gesehen, dass das Auto anfangen wollte, kam so beim Kreisel. Und dann kam ein Böschung mit einer einzigen Birke. Der ist auf die Böschung rauf und dann runtergefallen. Also er ist ein Gurt rausgefallen praktisch. Er hat seinen 6. oder 7. Halswirbel gebrochen und ist gleich einmal Rückenmark ausgelaufen. So, ich habe damals schon ein Autotelefon gehabt, habe meine damalige Freundin, meine einzige Frau, habe das besorgt, die hat in einer Firma gearbeitet. Da ist der Chef Unglück, der hat damals schon ein Autotelefon gehabt. Der Kasten war das noch nicht. Und dann habe ich telefoniert mit Josef noch, praktisch. Gleich nach dem Training da in Zollern hat er gesagt, beim BMW müsst ihr das machen, beim Toyota müsst ihr das machen. Ne? Und da ruft er nach dem Training wieder an, Dann konnte aber die Schwester hat den Hörer hinhalten müssen. Und dann haben die gesagt, nein, so ist dazwischen gekommen, sie können jetzt nicht allein, sie müssen schauen, dass die Schwägerin erreicht. So. Und da habe ich die Schwägerin erreicht, der hat gesagt, er ist ins Koma gefallen. Ne? Dann habe ich zu meinen Brüdern gesagt, den Zoller, zum Dieter und zum Charlie. Aber ich gesagt, der Dieter war, aber es waren ja Zwillinge, ne? Vom Landvater. Und der Dieter war eigentlich immer, mit dem ich wirklich der Dieter, der Charlie war natürlich ein guter Theoretiker und der war Strategie, aber der Josef hat sich gleich einmal, wie die auf die Welt kam, das war eine Hausgeburt und dann ist der Stiefvater rüber, steht auf, wir haben zwei Buben. Meine Mutter hat nicht gewusst, dass zwei Buben sind, die haben mit einem geredet, ne? So, und der Dieter war nur die Hälfte von Charlie und der Sepp hat sich gleich in Charlie gekrallt, weil der natürlich fertig war. Und ich habe den Dieter erst einmal so ein bisschen angeblasen, ob der überhaupt geht, ne? Da hat er geblitzen mussten und da mussten aber beide nach Berchtesgaden in den Brutkasten, da war ich mit dabei, wie wir es da rübergebracht haben. Ja, und wenn sie mir gesagt hätten, dass alle meine Brüder vor mir sterben, hätte ich gesagt, ja, vor was träumen sie denn, Herr Amt, ne? Ich bin der letzte Überlebende und mein Sohn ist... Wer die nächste Generation, und der hat es auch, sonst wäre die übernächste Generation, der Christian. Der baut mich auf, der natürlich, der ist so pfiffig, das Kerlchen, der Wahnsinn, wie die kleinen Kleber sind. Das war bei uns noch gar nicht so erlebt, weil ich immer unterwegs war. Ne? Mhm. Und meine Frau hat mir immer den Rücken frei gehalten, muss ich sagen. Da ist schon tough, meine Frau. Und hat auf das, was sie eigentlich gelernt hat, was sie heute macht, schon phänomenal, muss ich sagen. Aber ohne es geht ja nicht. Wenn der Partner nicht mitzieht, dann geht es gar nicht. Ne?
Naja, gerade in der Rennerei. Ne? Ich meine, ja. Sie waren jedes Wochenende unterwegs. Ne?
Fast. Ich meine, damals mit Josef sind wir im Jahr 25 Rennen gefahren. Wir sind Berg- und Rennstrecke gefahren. Ne? Egal, ob das Mainz-Finden war, ob das Innsbruck war, ob das Aspern war in Österreich, ob das Tulln war, Langenlebern. Wir waren immer unterwegs. Ne? 25 Rennen, da hatten die halt ausgeflippt. Die haben schon ausgeflippt bei 12 Rennen. Ne? Mhm. Und darum muss ich sagen, ich verstehe Gerhard. Der Gerhard hat einen gesunden Ehrgeiz, muss ich sagen. Ich kann ihm bloß hoffen, wünschen, dass er es hinbringt. Aber es ist natürlich durch die Corona-Geschichte mit den Sponsoren keine Zuschauer, das ist verdammt schwer. Ne? Mhm. Und ein paar hat eingeschrieben, ich glaube, Rosberg hat uns eingeschrieben. Der Phoenix, glaube ich, mit dem Weißen, mit Ferrari mit drin. Ne? Und nicht mehr Audi. Aber das, meine, der Audi, der Herr Racht war schon ein gutes Auto. Man, da muss ich sagen, der Frohwein, das ist auch ein alter Weggefährte. Der Frohwein war früher bei BMW. Der hat den M1 mitentwickelt, der Frohwein mit dem Brangart damals. Den Brangart gibt es nicht mehr, den Braunstein gibt es nicht mehr. Das war schon eine tolle Truppe damals bei BMW. Und das BMW-System war so perfekt damals von Leerbasch. Das haben alle dann adaptiert. Das hat der Mercedes nur adaptiert. Und da hat der Frohwein zu mir gesagt, du Herbert, du musst noch mal schauen, ich möchte mit Roche noch mal reden, aber ohne Kalfel. Dann habe ich in Roche telefoniert und gesagt, ja, dann hat er einen Termin gemacht, wo wieder ein Kaffee war, mit dem konnte der Frohwein gar nicht, leider. So, sonst gehe ich zu AMG, dann ist er zu AMG gegangen und hinterher ist von AMG zur Quattro gegangen. Habe ich damals die Produktionszeit von dem R8, das war gigantisch in der Kasselune, was der da auf die Beine gestellt hat. Geht halt, was im Hammerlöcher Geld mehr, ne?
Sie haben, als Sie mit dem M3 E30, als Ihnen der das erste Mal vorgestellt wurde, da hatten Sie ja gerade eine riesen Erfolgsphase eigentlich mit dem 635er.
Ja, ich habe nicht dran geglaubt.
Sie waren ein bisschen skeptisch, ne?
Genau. Ich habe nicht dran geglaubt. Dann haben wir eine Vergleichsfahrt gehabt in Mugello. Ich habe nicht dran geglaubt, weil ich meine, der Flo war da noch umtriebig, der hat damals einen Zündenkopf nochmal nachhomologiert und den Tracking haben wirklich Leistung gehabt dann. Und dann fahren wir mit dem 635er und mit dem M3, da war der M3 schneller, dann habe ich auch. Die Uhr hat es gebracht, ne? Da war es halt so, ne?
Und die haben den M3, und ich glaube, das haben Sie irgendwann mal gesagt, so genial aufgebaut als Rennwagen. Ne? Also ja. Das war schon die Basis, also mit dem eingebauten Käfig und so.
Alles, alles. Und das hat eine Beschreibung gegeben, Aufbauanleitung. Also ein Metzger oder Bäcker, der ein bisschen technisch versiert war, konnte das Auto selber aufbauen. So ein Kit. Haben sie, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, ich glaube 200 oder was gemacht haben. Waren Hammerschläger auch dabei? Hammerschläger war auch gut, was ich auch sage. Hammerschläger am Ford, das Gespann war schon zu der Zeit gut, ja. Und ich meine, da war das Dünnblech, oder die Katastrophe dann im Monza. Nein.
Ja, erzählen Sie es, ja genau. Wo Sie die Teile da über Nacht und Nebel austauschen mussten.
Ja, aber das haben sie halt mit den Kommissaren, das haben wir ja geärgert dann letztlich in der ADAC GT Masters, dass die Kommissare unrealistisch sind. Wissen Sie, wir haben praktisch, wir hätten ADAC GT Masters, waren wir beim letzten in Hockenheim, wären wir Vizemeister geworden. Ne? Dann ist praktisch ja der Katzberg ist gefahren und die Renauer Brüder sind ja auch gut, beide Renauer Brüder sind gut mit dem Brickhold Porsche, die Herbert, Team Herbert da, ne? Und wir sind praktisch, den Renner hat es in der Kurve rausgezogen, in der Eingang quersprungen, ne? Und der Kasper fährt in einen ganz normalen Rennunfall, ne? Dann kollidieren die zwei, so wir werden um 10 Plätze zurückgesetzt, ging es auch um viel Geld, ne? Und dann das Weiterfahren ist weiter geworden, da muss ich sagen, das ist ein Kommissar, ich weiß nicht was, die denken finanziell nicht nach, dass das was kosten könnte oder was das ist. Und das ist immer so mit den Kommissaren. Man hat mit denen gut verstehen müssen, aber die Entscheidungen sind oft unrealistisch. Ne? So realitätsfern oder es hängt ja alles immer am Geld, immer wieder. Ne? Und ohne Moos ist halt nichts los. Ne?
Wenig, ne?
Und in der ADAC passt das, brauchst du praktisch auf alle Fälle einen guten Fahrer. Und einen guten Zahlen brauchst du, wenn du zwei Autos machst. Die haben noch zwei Autos gemacht, aber die finanzieren waren nicht so einfach. Und wenn Sie schauen, weil die Themen, ich meine, die Fahrer müssen auch von den Geld darunter, so wie es mit den Fußballern ist. Ich meine, ich bin ja da, wenn ich heute überlege, dass der Messe, was der am Tag kriegt, das verdient man als Pension nicht. Ne? Das passt ja gar nicht. Ne? Und da muss ich sagen, wenn die Fahrer, das ist auch irgendwie immer höher gepusht worden. Ich glaube, ich weiß nicht, was der Fahrer heute verdient, aber ich fahre bestimmt. Da rennt schon von 500.000 wahrscheinlich. Kann doch die guten.
Die GT Masters Fahrer?
Die DTM.
DTM?
Ja, glaube ich, weiß ich nicht. Ich meine, der Hauke hat dann versucht, dass er das mal runterkriegt, aber rauf ist immer leichter wie runter. Ne? Und ich glaube schon, dass so gute Fahrer, ich meine, damals der Cicotta, meistens am höchsten gepokert, aber der Cicotta. Ne? Und der Kalve war natürlich so Motorradfreak, ne? Ist er beim Motorrad auf dem Motorrad gestorben, wissen Sie ja, ne? In Brenzetsch. Und der hat zum Johnny so eine Affinität gehabt, also ein Johnny Holt, dann habe ich gesagt, Herr Galfil, den kriegen sie billiger. Sag ich, der Johnny, das ist ein Pokeroni, das darf man nicht vergessen. Wenn der kommt und das will, dann müssen die anderen auch nachziehen, ob der Ravalli hast oder Piro hast, ganz egal. Und das war dann auch so. Ne? Johnny hat wieder gepokert, wie immer. Ne? Aber der Johnny war natürlich, der war nie, war so ein sturer Hund. Und war, der Johnny war nie teamfähig, weil ich meine, der Johnny, wenn er deswegen ist gewesen wäre, wäre nie mit 17 Motorrad Weltmeister geworden, der Johnny. Ne? Aber der Johnny, da haben wir praktisch dann irgendwann, ich glaube, das einmal mit dem 5- und 6-Gang-Getriebe. Und dann haben wir auf 5-Gang zurückgerüstet und sagt der Johnny, halbe Stunde vor dem Start, jetzt möchte er 6-Gang. Dann kannst du bloß eines einbauen. Ne? Dann haben wir es eingebaut. Und dann am Nürburgring hat er gesagt, ja, der Ravalli soll ihn rumziehen. Dann zieht er dann auch den Ravalli rum für die Poli. Ne? Große Nordschleife. Roberto Bravi hat auch das gemacht. So.
Also Windschatten fahren, ne?
Windschatten, ja. So. Der Johnny hat Polbuschen, Johnny fährt an die Box, fährt nicht wieder aus der Ravalli, weil er hat so einen Hals gehabt, das ist auch klar. Wenn die halt nicht passen, dann passt es nicht. Ne?
Was hat denn so ein Giacotto damals aufgerufen für so eine Saison?
Weiß ich nicht.
Das muss er, also,
ich kann mir vorstellen, dass der Johnny... Das müssen vielleicht der Rainer Braun wissen, ich kann mir schon vorstellen, dass der schon 500 gekriegt hat.
Okay, damals war das schon viel Geld, ne? Ja, klar. Und also die Fahrergehälter, das kann man sich so vorstellen, sie waren eigentlich immer so der technische Ausrüster und haben die Autos vorbereitet. Mhm. Die Fahrer, da hat sich dann mehr weh drum gekümmert, oder?
Richtig,
ja. Gab es Fahrer, wo sie besonders Respekt hatten, weil die immer so viel Material gemordet haben? Und sie gesagt haben, Gott, nicht wieder den?
Nein, ich war damals von Gerhard Berger schon fasziniert, weil der war der Erste, der zum Beispiel in Monza über die Schikane geradeaus drüber gefahren ist. Auto auf, Auto runter. Ne? Und dann muss ich sagen, das war der Erste. Gut, der Brambilla ist eigentlich schon ein bisschen, muss ich sagen, der Vittorio war schon so ein wilder Hund. Ne? Wir waren mit dem Vittorio in Monza so schnell, dass wir gemeint haben, der hat Abkürzung gefunden. Der Vittorio war so ein wilder Hund. Und der Ernesto war ein bisschen ruhiger und bescheidener, aber der Vittorio hat Gas gegeben. Das war Wahnsinn. Ja, das war... Verrückte Zeit, oder?
Wenn Sie so ein Auto entwickelt haben, also nehmen wir jetzt mal den 2002 oder den 320er, das waren ja schon wilde Autos. Wie sind Sie da eigentlich rangegangen? Also Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben ein Modell gehabt im Windkanal,
ja.
Und Sie haben Ihre Motoren eingebaut. Sie haben ja eine Sache besonders gemacht bei den Motoren, wo die Basis der Formel-2-Motor war. Sie haben das andersrum gemacht als BMW mit Ansaug, ja. Und
also es war halt notwendig, weil wir müssen uns refinanzieren. Ne? Mhm. Und darum hast du gesagt, da muss im Turnwagen passen, muss im Rallye-Auto passen. Man muss praktisch im Sportwagen fahren mit zwei passen. Ne? Mhm. Und wir haben praktisch so einen Vierventil auch gehabt in Angola, in einem Lola T292. Ich habe den nicht gesehen, das hat mein Bruder gemacht in Angola. Ich war vorher in Angola mit den Zweiventil und mit dem Stuck haben wir gewonnen. 6 Stunden seit der Batera und noch die Spur mit dem Coupé. Das waren schon Aktionen damals. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ne?
Ja, erzähl Sie es mal, was das war damals. Das
ja, für uns, wir mussten ja praktisch, jetzt muss man mal nach Lissabon fliegen. Ne?
Ja.
Und dann hat ja der BMW-Importeur von Angola, der hat ja in Lissabon gelebt, der hat uns dann in Lissabon empfangen, dann sind wir da schön zum Abendessen gegangen und am nächsten Tag mussten wir wegfliegen nach Angola mit der TAP. Das war die portugiesische Airline. Ne? Und der Pereira war wirklich, der hat uns immer die vorher als Rennautos abgekauft und ist mit denen in Angola Rennen gefahren, mit dem Nisha Cabral und mit dem José Lambrea. Und da waren wir, der Sprache war ich nicht mächtig damals, ne? Aber hast du mit Hinterfüß bist du weitergekommen. Ne? Das war was, das ist Angola. War eine schöne Zeit. Ich bin aus Südafrika, war toll. Ne? Und ich meine, mit den Autos, die hat mein Bruder damals noch fahrwerkmäßig gemacht. Ne? Und auch selber. Da waren die Fahrer meistens sauer, weil er das Auto immer für sich abgestimmt und nicht. Und dann hat der Erdl so gesagt, ist er wieder gefahren? Oder der Albert Krebs hat gesagt, ist er wieder, hat er das Auto wieder für sich gekriegt. Nur bei einem Salzburg, bei den letzten Testfahrten, Stabi, Feder, er war ein wilder Hund, mein Bruder. Aber ein Genie.
Sie, der Walter Bruhn, bei dem war ich übrigens auch schon.
Ja, der Walter war das allererste 202 Turnwagen abgekauft.
Ja,
der, genau. Der Walter ist immer gefahren mit dem Escort.
Mhm.
Dann haben wir 202 gemacht. Und war der erste Kunde war der Walter mit dem 202 für Bergrennen. Weil in der Schweiz gab es ja viele Bergrennen, Le Rager, und da war der Walter, der war immer schnell, der Kerl. Ne? Mouratour war schnell, der war immer schnell, der wollte. Auch dann letztlich mit den Porsche, mit den Dicken. Und da war immer, ich habe nicht verstanden, wie das war, der war immer Brillenträger, aber der hat nie eine Brille aufgehabt beim Rennen. Und ich meine, dann hat er genauso mit seinen Automaten und der hat ein Saxophon gespielt, hat Klavier gespielt, der war dieser Multitalent. Ne? Finanziell auch noch. Jetzt hat er seine ganzen Schulden bezahlt, hat er mir mal gesagt, ich habe mich eingeladen gehabt zu seinem 16. Geburtstag da. Das war gigantisch, der wollte. Und der hat damals auch, dann haben wir den Zondler gehabt und das gespannte Zondler und Brunn war auch gut. Und dann der Walter mit dem Stück hat er auch gut kennen, hat das Stück erfahren lassen mit dem 956, 962, einverrückt. Aber er wollte eigentlich im letzten Jahr wollte er noch fahren am Nürburgring. Irgendwann hat sein, da wollte er mit dem Sauber und mit dem Schnitzermotor fahren. Und der andere wollte, dass er mit dem Porsche irgendwo fährt in Amerika. Ne? Mhm. Der wollte Konkurrenz geben, das ist ein Wahnsinn. Ne? Der wollte uns seine Frauen. Meistens hat er drei Frauen gehabt. Seine Ehefrauen hat er ja die Martha gehabt, die war jung, die Schnitzel, von der hat auch noch mal, ich glaube, auch noch mal einen Buben gekriegt. Und die Vreni war die erste Frau, da hat er den Walti und den. Der Walti und der Sascha, wenn ich es fand. Und der Ding, ich war bei Walter damals daheim, weil seine Mutter war, hat er die Poststelle gehabt in, wie hat das geheißen?
Stanz.
Eschholzmatt.
Ah, okay.
Eschholzmatt. Und da hat er sein Wohnhaus auch gehabt von den Eltern. Ne? Also was der Walter bewegt hat, ist schon gigantisch. Ne?
Ja, absolut, ja.
Und der hat mir dann für die, in der Region da hinten, wie heißt die Region? Ist ja richtig Skigebiet, ne? Im Sommer sind ja die Weiden für die Kühe und die ganzen Almen haben die nur die Bänke aufgeklappt und dann war das so eine Skikneipe, ne? Und da war ich mit ihm dann unten, sagte, jetzt muss ich einen Wurlitzer austauschen, der geht nicht mehr. Ja, und müssen wir aber Zeche machen, so, ja, Zeche, das ist blöd. Und wer fährt dann, da schauen wir. Das war dann der Kaffee Trash. Das ist ein heißer Kaffee mit Birnenschnaps.
Da musste ich auch schon trinken bei ihm.
Wahnsinn. Und dann sind wir heimgefahren. Den guten wurden wir zusammen abgeliefert, den kaputten haben wir mitgenommen. Den haben wir dann verloren. Den haben wir nie wieder gefunden.
Wie verloren?
Verloren. Das war, ich hatte immer so ein Discovery gehabt, den Land Rover. Mhm. Und das ist hinten rausgefallen. Warnungssicher und warnungsdicht.
Eine Wurlitzer Musikbox.
Ja, der war dann weg. Und ich weiß nur, dass er praktisch irgendwann einmal, hat mir immer erzählt, er muss praktisch, wenn er Autobahnen aufstellt in der Skihütte, kriegt der Wirt so und so viele Prozente. Mhm. Und zum Schluss hat der Wirt schon mal 50% gekriegt. Und die Mädels haben immer kassieren müssen. Die haben auch noch mal abgezockt, der Walter garantiert. Da hat er mir 23 Euro gekauft in Weiß für die Mädels nur zum Automatenkassieren.
Die sind mit 3er BMWs rumgefahren. Der muss ein Geld verdient haben mit den Automaten, oder?
Gigantisch, ja. Und da haben sie aber auch bestimmt auch nochmal abgezockt. Und die machen jetzt einen Formel 1 Abenteuer, wo doch, was war da für ein Formel 1 gehabt? Dabei war das ja eigentlich eine Formel 3000, ne? Hm. Der Euro Brunn, da haben sie auch nochmal.
Das italienische Team, ne?
Und dann hat er seinen Sportwagen gebaut in England, wird der gehassen. Der in England baut hat der Thomsen-Monitor gehassen.
Ja, kann sein, ja.
Der wollte dann eigene Gruppe C machen. Das ist, der war schon wahnsinnig auch, ne? Hat aber nicht zugehört. Nicht der Walti.
Eigentlich hat er ganz gut zu Josef gepasst. Beide so ein bisschen verrückt.
Ja, aber das meiste habe ich mit dem Walti machen müssen. Der Josef war nicht so ein Kommunikator, der war mehr Techniker. Der war besessen. Was der Kolben gemacht hat, verschiedene Kolben, war aber wirklich gut, muss ich sagen. Der Slipperkolben, der hat mit Mali da unheimlich viel entwickelt gehabt. Da haben wir Berge gehabt. Ne? Und der hat Tag und Nacht gezeichnet. Das war Wahnsinn. Ja, aber so. Wir haben natürlich oft einen Ärger gehabt, weil ich gesagt habe, Mensch, machen wir doch das. Ja, aber ich habe gesagt, nein, wenn auf einmal in Führung liegen das. Ich wollte mal Pulbus in die Führung liegen lassen, weil ich sage, das heißt doch für unsere Historie gar nichts. Ne? Und da haben wir einen Ärger gehabt, haben wir kollidiert mit zwei. Ne? Nein.
Aber da fällt mir gerade ein, wo sie sagten, wenn, dann fangen wir in Führung liegen aus. Einmal natürlich die Rollgeschichte und der BMW M1 mit fast 1000 PS.
Ja, da hinten das Foto, ne?
Ja.
Mit dem. Das ist die gepflegte Kuh, ne? Ja, das hat, da hätte ich einen Sponsor gehabt mit Manfred Winkler, Glück wie Molli. Und da habe ich gewusst, die können zahlen, ne? Mhm. Dann hat der Stapel gesagt, nein, Der Ringtag hat keinen Vertrag, der Stuck hat einen Vertrag, wir müssen dem Stuck die Chance geben, dass er innerhalb von 4 Wochen einen Sponsor bringt. Mhm. Dann hat der Stuck den Scheich gebracht, den Lubri-Film. Das war so ein Motorzusatz. Ne? Der hat die erste Rate geschickt, ich habe gleich gekauft wie der Weltmeister und dann kam nichts mehr. Dann hat der BMW, war dann am März, war der Chef, sagt, der Schnitzel, warum fahren Sie mit einem weißen Auto? Sage ich, ich kann nicht meine Leute das Auto aufbauen lassen, dann steht in der Ecke. Das geht ja gar nicht. Das Gleiche war ja mit dem 635 in der Europameisterschaft oder Quester 1983. Europameisterschaft war das, war ein weißes Auto. Ja, warum fahren Sie da? Sage ich, der Quest hat dann irgendeinen Fliesenmenschen hergebracht. Sag ich, kann doch nicht meine Leitung nach da unten lassen und das Auto zu Hause. Das geht ja gar nicht. Ne? Mhm. Und damals eigentlich, der Stuck mit dem Brunnen hätten eigentlich gewinnen sollen. Und gewonnen hat dann der Quester mit dem Carlo Rossi. Also heute noch die Meisterschaftsfeier hat er wieder erledigt. Ne? Der Dieter Quester war ein verrückt. Aber Dieter war gut mit unserem 300er Kopie. Hat er in Zandvoort die Werksarbeiter geschlagen. Damals mit Thorn Hesemann, wenn man nur der Solrotsch und was weiß ich, gewinnt der Quester mit dem Auto gegen in Zandvoort in Holland gegen den holländischen Meister gegen Thorn Hesemann. Das war der Hammer. Ne? Und da war er wirklich gut, das hat mich fasziniert. Da ist einer gekommen und gesagt, wir müssen eine Stabe Nummer weicher machen. Dann haben wir gesagt, nein, du kannst nicht mehr weicher machen können. Dann haben wir die Schlüssel an den Hinterachsträger geklopft. Runter lassen Sie jetzt mal, dann noch, jetzt passt. Der psychologische Abenteuer ist manchmal, die Psychologie.
Und der hat sich mit dem Alfred Heger auch mal ein Auto geteilt, oder? Was nicht ganz so harmonisch war, glaube ich, oder? In Spa beim 24-Stunden-Rennen, glaube ich, war das.
Kann sein, und der Heger war, ich habe zum Charlie gesagt, Mensch, in Charlie haben wir in Spa mal 23 Stunden und 55 Minuten geführt. Und dann habe ich gesagt, zum Charlie, hol doch den Van der Poel Renk, der ist kaputt. Der Funk ist auch noch ausgefallen. Ne? Haben wir alles ausgehört und so, hol den rein und hol den Heger drauf. Sagt er, wenn du in Belgien einen belgischen Fahrer hast, sagt, das ist der lang genug gefahren, das ist bei der Siegerehrung wichtig. Hat nicht reingeholt. Dann der war physisch so fertig, der Van der Poel, der hat dann in Sauerstoffzeit müssen. Und bei der letzten Kurve ist ihm dann der Sopo hinten drauf gefahren, ist wieder aufgewacht, aber war zu spät. Ne? Haben wir 24 Stunden verloren in Spanien, das tut mir heute noch weh. Für die Historie. Kann ich zwar nicht runterbeißen von der Historie. Ne?
Wie viele Rennen haben Sie eigentlich gewonnen insgesamt?
Weiß ich nicht. Das wird sich zwischen 800 und 1000 bewegen. Ich habe das nie nachvollzogen. Ne?
Das ist unvorstellbar.
Weil wir wollten es nie so lange machen. Mhm. Nie. Und immer, wir waren immer vorne dabei. Ja. Immer.
Wie lange wollen Sie es machen, die Rennerei?
Wir wollten eigentlich dann, wie der Josef gesagt hat, wir haben damals Fiat und BMW gehabt. Mhm. Das heißt, wenn wir die Betriebe trennen, dann gibt es bei BMW mehr Rabatt und bei Fiat auch mehr Rabatt. Ne? Mhm. Und dann haben wir da drüben unser Autohaus, jetzt haben wir das Grundstück gekauft von der Stadt und da ist leider der Josef verunglückt und da habe ich Bebauungsklausel gehabt. Innerhalb von 3 Jahren müsste ich bebauen. Ne? Mhm. Und dann habe ich zumindest einmal eine kleine Halle hingestellt. Ne? Ja, der Josef war halt nicht mehr da. Was mache ich jetzt? Ne? Dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir im alten Betrieb, da machen wir da die Rennabteilung und da draußen machen wir ein Autohaus. Ne? So, da hat der LKW-Fahrer zu mir, das hast du dir schon mal vorgestellt, wie ich im Winter rauf und runter kommen soll. Jetzt habe ich nur ein Grundstück gebraucht, habe ich das Grundstück gekauft. Ne? Was ich mein Leben Schulden gehabt habe. Ich war halt vorher mal in der Sparkasse, aber also die Büros können alle mir, was ich an Zinsen zahlt habe, und mein Vater auch schon. Ne? Ja, also mal sagen, auch ohne Banker geht das nicht. Damals war es schon so, ich meine, wenn du so jung bist. Steuerbüro, suchst einen neuen Steuerbüro, der hat so wie so ein Heißluftballon, das wäre ein bisschen schwindelig, hat er gesagt. Ne? Da sagt der Bankdirektor, wenn er das Wasser eh schon bis da herstellt, wenn es an der Bank findet, das wäre man schon allerliebste. Ne? Was tust du da mit 24, 25 Jahren? Ne? Dann kam die Vereinsbank auf Herr Lessing und die zwei Stadthalter, die habe ich gekannt. Da habe ich gesagt, wirst du mal mit einer Chefin, wir würden gerne zu euch gehen, schon auf Herr Lessing kommt, wäre halt gut. Ne? Dann haben die einen Chef, dann ist der Chef gekommen, haben wir damals gleich einen Businessplan, war das ein besonderes Plan gezeigt und dann ging es halt dahin. Ne? Und dann hat er gemacht. Da hat er wieder vor einem Abgrund gerettet.
Aber das ist, glaube ich, Rennerei, das ist da so immanent, oder? Man hangelt sich so durchs Jahr, hat da irgendwie einen Sponsor und im nächsten Jahr fängt man wieder bei Null an.
Fängst du wieder an, ja, logisch.
Das ist immer.
Und ich meine, Und die Sponsoren, die werden ja hofiert heute, weil es gibt ja nicht mehr so viel. Ne? Mhm. Und dann muss ich sagen, der Warsteiner war wirklich ein toller Sponsor. Castrol war immer ein toller Sponsor, bloß die Leute gibt es ja alle nicht mehr, ne? Mhm. Die damals was zu sagen hatten und auch entscheiden konnten. Heute was immer, müssen wir nach oben fragen. Ne? Und Castrol war immer gut. Ich meine, das Petra Dreifachs war so ein Wunderöl. Ich meine, der hat am Prüfstand wirklich immer 6-7 Bier mehr gehabt.
Echt nur das Öl?
Und ja, nur Öl. Und der Rosche war immer so ein Öl. Guter Vertreter für Öl, der Rosche. Und der Rosche war überhaupt ein guter Typ.
Im Hintergrund ist da ein McLaren F1 zu sehen. Das war, finde ich, auch eine wilde Zeit. Und da habe ich sie eigentlich das einzige Mal in der Box erlebt. Also da nicht persönlich und nicht bewusst.
Ja gut, Delfiner hat der Karlfield damals hergebracht.
Gell? Ja, genau.
Aber der Karlfield war schon clever, muss ich sagen. Delfiner hat er hergebracht. Bloß was er noch gemacht hat, hat abreicht dann. McLaren hat dann ein gesagt, da nichts ist gegen uns, muss uns wundern, nicht blöd. War eine blöde Zeit damals. Aber ich wollte immer, dass ein Wettbewerb da ist, dass wir uns gegenseitig hochpushen. Ne? Und ich weiß nicht, wie wir mit Karl für ein Gespräch gehabt haben, mit dem 33 am Nürburgring. Dann hat der Linde Luke hat einen Einwand gebracht, weil der Karl für wollte wissen, was jetzt nicht geklappt hat. Ne? Und hat der Linde Luke gesagt, die Teileversorgung war nicht gut. Also, der Linde, wenn es ihnen nicht gefällt, dann müssen sie das Fabrikat wechseln. Vor versammelter Mannschaft. Da war der Zarkowski Erich, ich, der Linderlucke, wer war denn noch? Sagst du, wir müssen das Fabrikat wechseln, so einfach ist das. Dabei wollte der noch, erst hat er gefragt, was haben sie für ihre Beschwerden, was hätten sie für ihre Wünsche, was kann man besser machen? Da hat er gleich Söhne drüber. Das war ein Wahnsinn. Aber Karl-Fried war, der kam von Hümer, ne? Der war bei Hümer ja der Marketingmensch, ne? Und das Flaggending ist alles Karl-Fried, der war schon gut.
Ein super Auto. Also ja. Das finde ich ist für mich eines der beeindruckendsten Rennautos. Ja. Und da habe ich die Atmosphäre bei Ihnen in der Box mal miterlebt. Das war am Nürburgring beim 4GT Cup, beziehungsweise danach bei der BPR-Serie. Nee, Sie sind erst beim 4GT Cup, glaube ich, eingestiegen. Und überall wurde da so gewerkelt und in der Schnitzerbox stand am Rand Weißbier und Fußball lief. Das hat mir besonders gut gefallen.
Ja gut, man gab haben wir immer viel zu viel, weil wir haben aber das letzte fertig und das war das Schlimme. Ja. War ein Drama. Ja, so war es halt einmal.
Ich habe so viele Sachen aufgeschrieben, aber ich glaube, wir können nicht ihr ganzes Leben jetzt da, abzeichnen. Ne?
Das ich ist müsste noch mal ein Buch machen, ja. Neu über unseren Fuhrpark. Ne?
Das ist ja unglaublich, ja.
Das ist,
sind das Ihre Rennautos, die vorne stehen noch, die Sie noch übrig behalten haben?
So ein unser Rennauto, der im 1 gehört mir selbst, der Brucker.
Okay.
Der gehört mir und aber noch Straßen im 1 habe ich auch noch. Also, aber das wirklich. Die Autos da draußen, man ist das, der M33 ist praktisch Winkelhock, Ravalli. Das ist eigentlich das Auto, wo der Winkelhock, da hat es ein tolles Foto gegeben von Norrisring, wo der Winkelhock aus dem Auto so rausging, das ist der Jockel. Ne? Und beim zweiten Rennen hat er den Soper vorbeifahren lassen. So, bist du blöd für meine Historie, das ist scheiße. Ja, das soll ich auch mal gewinnen, das wird mein Problem, ist sein Problem. Ne? Und der Jockel war, England war auch gut, der Jockel, das mag ich schon, ja. Und der Manfred war noch der gute Freund von mir, der Manfred, muss ich sagen. Der Manfred Winkler, der Brucker, den habe ich dem Manfred damals verkauft und dann habe ich wieder zurückgekauft. Ne? Der Manfred war ein wilder Hund. War wirklich ein guter Freund. Und ich meine, der Sohn genauso, Markus, der ist ein bisschen älter wie mein Sohn. Mhm. Und ich weiß nicht, wie mein Sohn und der Markus. Der Markus hat so ein kleines Drehtauto gehabt und mein Sohn ein Bobby gehabt. Da sind die bei uns. Haben sie auch nicht gemacht. Also, durch die Küche, das Wohnzimmer, durch den Gang. Und da hat mein Sohn gewonnen worden. Der Mann ist so sauer. Und dann, vorher waren sie schon mal bei uns da. Und dann war die Martina hochschwanger mit Markus. Ne? Und da hat es geschneit, was runterfallen können hat. Dann sagt er, jetzt fahr daheim. Dann sage ich, Mensch, das wird die Martina. Die Martina muss man arbeiten. So, das wird entschuldigen. Nein, die muss man fahr daheim. Dass er mit dem 528 geht, ich weiß noch, der war damals so Sandbisch mit Sommerreifen, ist der im Winter heimgefahren und die Martina sagt, der ist, kurz vor Berna oder vor Mürschenberg, haben sie zwei LKWs überholt, da ist er durch den Parkpunkt im Drift durch und fahren wieder raus. Der Manfred war so ein Wahnsinniger. Und also mit mir damals dann auch noch, wenn wir den S3T entwickelt haben, hat er viel gemacht. Das war bei 21, 23 Turbo, hat er viel probiert. Und da waren wir in Spielberg, da ist in der Früh, sind wir da um wie wir zum Rennen runtergefahren sind, um 7 Uhr früh, dann ist eine Holzbrücke gekommen. Da ist ein voller Drift über die Holzbrücke drüber. Ne? Und da kam ein Traktor, der hat nicht mehr gewusst, wo er hin soll. Ne? Der Mann war ein wilder Hund. Ne? Da bin ich mit dem einmal nach Spielberg gefahren, auch mit dem 635er. Da hat sich genauso aufgeführt. Und die waren der Mann, und die haben ja alle verrückt, die Winkelungs. Ne? Der Jockel genauso wie der Manfred. Der Manfred haben wir von Hockenheim gefahren, wollten wir privat zu ihm heimfahren. Und dann hat er auf der Autobahn noch nicht vorbeilassen. Dann hat er ausgetickt. Dann hat er den rechts überholt und ist auf der Autobahn vor dem Stiebel mit der Handbremse. Das hat der Jockel genauso gehabt in England, wie wir unsere Basis in Silverstone gehabt haben. Hat er überholt, rechts, links überholt und auf der Autobahn Stiebel. Ein Manfred haben sie damals einen Führer hingenommen, weil er durch den Bilfinger-Truppe da überholt hat von dem Landesfürsten damals. Ne?
Okay.
Also vorbeigefahren. Ich habe nicht gewusst, dass das die Bodyguards waren. Ne? Fahrt an dem vorbei, weil er sie überholt hat. Und dann haben sie aber rausgehört. Dann hat er einen Führerschein verloren. Dann hat er einen englischen Führerschein gemacht. Das ist eine Formel 2-Zeit. Ne?
Ja, okay.
Und ich weiß noch, am Nürburgring ist er bei uns Turnmann gefahren und Formel 2, wo es ihn überschlagen hat. Ne? Mhm. Und da war die Martina, da war dann noch schwanger. Ne? Dann hast du gesehen, wie der aufgestiegen ist, weil er sich den Flügel da mit einem beschädigt hat. Und hat sich rückwärts überschlagen, ist auf die Räder wieder aufgegangen. Also, dann ist er reingekommen, weil er im Turnwagen weiterfahren müssen. Dann sag ich, du, jetzt mach gleich mal die Martina rufen. Wenn die im Fernsehen sieht, die zieht die aus. Aber ja, aber. Sag ich nicht, aber die rufst du zu und dann machst du es mal. Ne? Einfach im wilden Hund. Und der Jockel ist auch so verrückt. Ne? Ganz im Winkel auch so. Haben auch eine gute Historie mit uns. So. Die Winkelhocks.
Also so viele Fahrer, die eine gute Historie mit ihnen haben.
Mit dem Winkelhock haben wir den Vertrag gemacht, der praktisch wie der Ertl dann, wie der Josef Türklich Funkel ist, wie der Ertl dann bei mit seinen Sachs beim Zankowski unterschrieben hat, sind wir durchgestanden mit unserem I21. Ja, was machen wir jetzt? Dann haben wir drauf gehabt, was haben wir drauf gehabt? Hürth haben wir drauf gehabt, Rodenstock haben wir drauf gehabt. Und haben wir auf dem Pierdeckel bei ihm einen Vertrag gemacht, dass er mit dem Auto fährt. Ne? Und war wirklich schnell. In der Meisterschaft dann, glaube ich, Dritter geworden, weil im Salzburgring hat er eine Pole Position gehabt. Ne? Und dann hat er sich bloß, wie er geschaltet hat, hat er den Hillcup weggelöst. Und dann ist er bloß auf drei Zylinder gelaufen. Bei unserem Heim Grand Prix. Ne? Wir Pole Position vor den ganzen Flachmännern da. Das war was. Dann haben wir zum Augustinerbräu gegangen, haben wir gleich gesoffen und eine Brotzeit gemacht. Das war scheiße, nein. Und genauso mit dem 3. CSL, mit dem Gösser-Kupi, mit dem Quester, da sind wir mit dem Grünen, ne? Mhm. Da sind wir Vize-Weltmeister geworden, gegen den Moby Dick von Porsche. Und eigentlich nur, weil wir mal das Auto, der Lack war noch gar nicht trocken, sind wir in den LKW runtergefahren nach Mugello. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir mal Öl nachschauen. Dann hat der Braun gesagt, Sie müssen nicht Öl nachgucken, unser Motor braucht kein Öl. So, hat er gemeint. Ne? Dabei ist er dann, der Motor ist ausgefallen mit Schäler am Berg und ist gerade rübergekommen und ist runtergerollt. Hey, wenn die Führung ging, hat er ausgefallen, weil wir Öl nicht aufgefüllt haben. Ich wollte nicht unbedingt auffüllen. Wollte der Braun gerade nicht. Ja, unser Motor braucht kein Öl, ja, von wegen. Und mit dem waren wir dann in Watkins Glen, wo der Ronny Petersen, der Quester und der Albrecht Krebs. Und da haben wir in Watkins Glen einen Sponsor auf, da. Dem habe ich vorher mein Straßenauto verkauft. Das war der Tommy, was der kostet. Der hat eine Modellkette geerbt in Amerika. Und der hat ein Haar gehabt, rote Haare bis zum Arsch. Ne? Und dann ist er gekommen, habe mein Auto abgekauft, da hat er gesagt, der braucht noch einen. Und dann für seine Europatour. Und dann hat er fährt er wieder heim nach Amerika und hat das Auto wieder hergebracht. Und das war der Sponsorbeitrag für das Rennen in Watkins Glen. So, was ist das für ein Sponsor? Ja, das ist Normal. Normal ist eine Vereinigung amerikanischer Rechtsanwälte, dass die Marihuana in Amerika frei werden. Ne? Das müssen sie einmal geben. Dann haben wir das Auto bemalt, das hat der Jochen von Osterrad, der war ja so ein karitativer Maler, der hat den in der Nacht bemalt. Dann sagt der Nerpasch, was ist denn das? Sag ich, das ist eine Vereinigung, die dafür kämpft, dass Marihuana frei wird. Ja, so soll er es halt draufmalen. Ne? Dann kommt der Quester, was ist denn das? Ja, die Vereinigung, das war eine andere Frage. Mit einem Rauschgiftauto fahre ich nicht, so eine Faust halt nicht. Da war halt der Ronny Petersen und der Krebs allein, das ist schon gefahren, ne? Das ist doch gefahren. Ne? Na, das war was. Das war was. Da war das erste Mal in Amerika, habe ich das erste Mal ein Radargerät gesehen. Aber ich habe nicht Englisch gekannt, der Charlie hat mir perfekt übersetzt. Dann habe ich so, wie schnell das ich war, nein, das war was. Aber ich habe schon intensiv gelitten, muss ich auch sagen.
Ja, das glaube ich. Wie war das eigentlich mit Ihren Brüdern, mit Ihren Lammbrüdern, also ja, vom Vater Lamm,
ja,
Charlie und Dieter, wie sind die in die Firma gekommen?
Der Dieter, der war praktisch, das war meiner. Und der genau. Charlie hat noch studiert. Das hat dann Charlie gleich gegraut, weil der war nur mehr so schwer wie der Dieter. Der Dieter hat die Hälfte Gewicht gehabt vom Charlie, ne? Dann hat man gar nicht geglaubt, dass er überlebt. Und der Dieter war immer, der war immer bei mir unterwegs. Ne? Der, also, der war schon zwei Jahre, hat er schon ein Auto gebastelt. Oder wenn ich den. Der Dieter war immer hinter mir. Und das war Kfz-Mechaniker-Meister, Dieter. Und hat natürlich ein Gedächtnis gehabt, das war für mich ein rasendes Ersatzteil. Dieter hat die ganze Nummer auswendig gewusst. Ne? Nein, der war wirklich gut. Und ich habe nicht geglaubt, dass er. Und der war so positiv. Schon gestimmt. Er hat aber so eine Bauchspeicheldrüse gehabt. Und dann hat er gesagt, ich bin im Krankenhaus, was sage ich dir da? Soll ich nicht, ne? Ich kenne selbst so viele Koryphäen, Ärzte. Möchtest nicht, soll ich nicht auch so? Nein, sagt er, mit dem habe ich schon Fußball gespielt, den kenne ich gut und im Krankenhaus wäre gut versorgt. Ich kann halt dann mit 49 Jahren vom Krankenhaus raus, und das geht nicht. Ne? Und ich war die letzte Woche war dann komplett bei ihm. Und da hat er die Motorik schon nicht mehr gestimmt. Das war tragisch, war das mit dem Dieter. Und dann war er aber schon, dann war er wieder da. Ich muss schon sagen, wieder da. Er war eigentlich schon auf einem guten Weg. War früher am Arlberg, da war er gern. Und dann habe ich gemeint, der packt und dabei ging das wieder los. Leider. Dann hat der Doktor gesagt, ja, das haben wir gleich in 2 Stunden oder 6 Stunden rumgemacht. Da hätte man vielleicht vorher doch Chemo machen müssen. Ne? Hätte die dann nie gemacht. Wenn der die Haare verloren hätte, das hätte er nicht. Dieter war ein stolzer Mann. Ja. Aber das ist es einmal. Das Leben spielt eigene Gesetze. Ne?
Hm. Und so war es mit Charlie auch. Ne?
Mit Charlie war es genauso schlimm. Und Charlie war aber, der war mit selbst schuld, weil er zu mir gesagt hat, ich muss einmal zum Doktor. Ich muss nicht einmal zum Doktor. Wenn er was gleich zum Doktor, nicht nur zu einem, sondern zu drei. Ja, ich habe keine Zeit. So, wenn du keine Zeit hast, dann stolperst du vielleicht über dich drüber, habe ich gesagt. Ne? Das ist auch passiert letztlich. Ne?
Wie war denn das damals, dieser verlorene Meistertitel mit Michael Schumacher, der da ins Auto reingedonnert ist?
Gott, ja, das war natürlich eine Sauerei auch von den Kommissaren, genauso von Mercedes, muss ich auch sagen. Mhm. Weil ich meine, das Rennen war nicht beendet. Also hätte der Gott wieder in der ersten Reihe stehen müssen. Ne? Mhm. Weil so gleich in der ersten Kurve ist passiert. Der Schumacher ist von hinten gekommen, quer durch die Wiese, schießt den. Der war angesetzt auf den Cicotto. Die haben nur gewusst, ich meine, wenn er davon einschlägt, ist der mit dabei. Ne? Da war Mercedes lieber, dass Audi mit dem V8 betrogen haben, Meister werden, bevor der Cicotto nach dem Ravalli das nächste Jahr nur mehr Meister wird. Das hat bei BMW in die Psychologie nicht passt, der Philosophie. Ne? Mhm. Nein, das war nicht fair, muss ich sagen, nein, von den Kommissarien, wenn ich sage, wir haben das Auto hergegeben, musste der von hinten starten. Ja, und der hätte normal in die erste Reihe wieder müssen, normal, ne? Mhm. Dann hätte er sich heimgefahren.
Ja, glauben Sie, dass Schumacher den absichtlich getroffen hat?
Ja.
Tatsächlich?
Der war angesetzt damals, ja. Der hat sich dann gleich für den Süd. Der war dann nicht mehr gesehen. Hat er irgendwann einmal durchblicken lassen, ja.
Sie haben jetzt gerade eben schon gesagt, was Sie noch privat an Autos haben. Also den M1 fahren Sie, bewegen Sie historische Autos noch regelmäßig?
Nein,
oder?
Nein. Das ist erst einmal fertig geworden. Das Auto hat er dann, den habe ich dann an so einen verliehen gehabt am Salzburgring, der bei uns auch Rennmechaniker war. Und beim Bruno hat er lange Mechaniker, der war ich gerade. Und der ist im Salzburgring im Regen, hat den Hänsel getrieben, den BRWSF-Vater, der stand kurz auf Abwahl und unsere Kante, wir sind im Regen, dem Rennen, da war das Auto kaputt, haben wir es zerlegt und ich habe den Gott sei Dank versichert gehabt und jetzt ist er letztes Jahr fertig und das ist ein schöner wie neu, steht draußen.
Gibt es irgendein Auto, was Ihnen besonders am Herzen liegt eigentlich, aus der ganzen Schnitzer-Historie?
Ja, der Elmer natürlich. Ja, der Elmer natürlich, der E30 Winkler Gravalia, ne? Was liegt? Und natürlich auch der 635, muss ich sagen, der Style-Coupé, Weil mit dem haben wir auch viel gemacht, mit dem Berger haben wir Doppelsiege gehabt, Berger, Ravaglia und Heger und Quester haben wir Doppelsiege Spar gehabt, da war der Gerhard wirklich gut. Und der Gerhard hat auch gesagt, der hat mit dem beim 24-Stunden-Rennen hat ihm so viel für die Formel 1 geholfen, sagt er, weil er hat da blind rumfahren können. Ne? Sagt er, und er wollte dann irgendwann einmal mit, sagt er, du kann ich nicht mit M3-Dreister, ich sitze da, weil er sein Helm auf und ziehe sein Ohr, dass er einen Turn vor, sagt Gerhard, die nehmen uns auch die Linsen, das ist ja nicht. Ne? Aber so ist es ja der gewesen. Ja. Ich wollte nichts unversucht lassen, ja. Ja, ja.
Kommen wir zu meiner letzten Frage. Angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
Das Rennauto oder Straßenauto?
Ja, was Ihnen am liebsten ist. Wo Sie am liebsten fahren möchten, die letzten 50 Liter.
Da fahre ich mit meinem 435 Diesel. Das wäre ein Grand Coupé. Mhm. Super Auto, schönes Auto. Wirklich tolles Auto. Ich habe noch einen MS zu Hause stehen, aber mit dem fahre ich es nicht. Der ist schon aufgebockt, muss jetzt sagen. Und muss ein paar Auto versilbern jetzt dann, ja.
Und wo fahren Sie hin? Welche Strecke?
Würde ich vielleicht zum Rossfeld rauffahren.
Ja, okay.
Weil da haben wir so viel trainiert mit meinem Bruder von 3 Uhr früh bis 5 Uhr früh, genauso Geisberg. Oder ich würde am Geisberg anlaufen. Das darf ich nach Österreich, darf ich nicht. Also müsste ich Rossfeld rüberfahren, ja.
Okay. Herr Spitzer, vielen Dank für Ihre Zeit und für das tolle Interview.
Ach, geht es euch eigentlich auch so? Man hofft immer, dass jemand aus dem Gebüsch springt, laut ruft, April, April, wir machen doch weiter. Und demnächst sieht man die Schnitzertruppe wieder in irgendeiner Box am Werkeln. Bis es vielleicht nochmal soweit ist, empfehle ich euch auch nochmal das Buch Die Meistermacher, wo ihr die Schnitzer-Historie auch nochmal in Hochdeutsch nachlesen könnt. Und jetzt bleibt mir gesund und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.